Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, ich würde gerne eine neue Regel etablieren für unseren Podcast.
Okay.
Also Zukunft, also bitte, Tobi, in Zukunft bitte nicht mehr oberkörperfrei zur Aufnahme kommen. Ich weiß, es ist warm. Ich weiß, es ist sauheiß, aber bitte, bitte immer im T-Shirt. Ja?
Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sitze hier in einem Poloshirt. Andere Farbe als deins, aber selbstverständlich nicht oberkörperfrei.
Ja, okay. Ich hätte auch keinen Aufnahmebutton klicken können, wenn der nicht abgelenkt gewesen wäre.
Ja, abgelenkt, ja, wahrscheinlich, genau. Naja, aber es ist schon unerträglich heiß. Also es ist echt krass. Es gibt ja jetzt Waldbrände mit Evakuierungen quasi in Deutschland, wo man früher wirklich nur, ich sage jetzt mal, von Südspanien irgendwann mal was gehört hat oder auf Korsika das was gebrannt hat. Das ist schon echt krass. Also hier auch. München ist ja eine Dunstglocke ohne Ende.
Ja, man hält es kaum aus. Deswegen, wir halten uns heute kurz, damit wir wieder in den Pool springen können. Oder ins Planschbecken, ja, genau. Besser gesagt. Pool klingt so gut, ja. Du, pass auf, ein paar Aufbereitungen der letzten Folgen oder der letzten Themen.
Ah, so,
gut. Ich habe nochmal von dem Christian geschrieben bekommen, dass es die Zwangstrennung bei Handys sehr wohl gibt. Ja, wissen wir. Bei bestimmten Netzen gibt es auch nach wie vor. Nach 2 Stunden wird hart getrennt. Nur bei unseren Netzen hat das eben nicht funktioniert. Ihr braucht uns nicht mehr schreiben. Wir wissen, es existiert. Aus gutem Grund. Aber wir haben es. Wir konnten es nicht reproduzieren. Zum Glück. Und das Zweite, ich würde gerne nochmal... Ich habe ja vor vielen Folgen gesagt, dass ich jetzt nach und nach versuche, Dinge wegzumigrieren von amerikanischen Anbietern. Du erinnerst dich?
Mhm. Ja, klar.
Und eins dieser Projekte ist, die E-Mail-Adresse umzuziehen auf einen sinnvollen deutschen Provider.
Ich lache ein bisschen.
I tell you.
Ja. Ja.
Ich habe mailbox.org, habe ich mir ausgesucht.
Ja.
Super Anbieter, also das Interface, alles super gemacht. Alles toll beschrieben. Du kannst deine eigene Domain mitbringen. Habe ich alles gemacht. Und funktioniert auch. Also dachte ich, funktioniert super. Problem ist nur, dass Gmail alle meine E-Mails als Spam klassifiziert. Und jetzt, das macht mich wahnsinnig. Ja,
jetzt muss ich kurz erklären. Du sprichst von der einen Domain, mailbox.org, und dann Gmail. Das heißt, wann klassifiziert Gmail deine Mails als Spam, wenn der Empfänger bei Gmail ist?
Genau, wenn ich eine E-Mail an gmail.com schicke, an beliebige Empfänger, dann wird die als bei denen in den Spam-Ordner einsortiert. Es gibt natürlich 1000 Guides, was man alles einstellen muss in seiner Domain. Habe ich alles gemacht, habe wirklich alles 17 Mal verifiziert. Und vielleicht dauert es einfach nur, bis ich eine bestimmte Reputation habe, weil ich habe auch eine neue Domain, ich habe eine neue E-Mail-Adresse gemacht in dem Zuge. Vielleicht hat die einfach noch nicht die Reputation. Ich lasse es jetzt nochmal...
Mit wem hast du denn alles getestet? Also mir hast du ja auf Gmail was geschickt, bei mir bist du auch permanent im Spam gelandet. Mit wem hast du es denn noch gemacht? Also,
ja, ungefähr 5 Postfächer habe ich getestet. Immer mal wieder mit Abstand, mit zeitlichem Abstand, mit verschiedenen Mails. Ja, also wenn ihr E-Mails von mir nicht bekommt, sagt bitte Bescheid.
Na, ich kann dir ja sagen, dass bei deinen Tests an Ivo und an mich, dass wir irgendwann später rausgefunden haben, dass du bei uns ja geblacklisted bist, dass die mit Absicht...
Leck mich.
Nein,
Spann. Leck mich.
Okay. Aber es ist wirklich interessant. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es an einer neuen Domain liegt. Oder weil sie jetzt von einem anderen Mail-Server kommt, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil die haben ja eine Reputation. Warten wir ab, ob sich das einspielt. Ja. Aber selbst wenn sich's einspielt, ist doch das ein Problem für jeden, der umziehen möchte.
Ja, vor allen Dingen, also jeder bringt ja nicht seine eigene Domain mit. Ja? Also wenn du mit einer E-Mail-Adresse @mailbox.org zufrieden bist, hast du das Problem nicht, weil diese Domain-Name ist natürlich super, hat eine super Reputation.
Ja.
Bei mir ist der Fall, ich habe eine eigene E-Mail-Domain, also wie gesagt, eine neue Domain, die ich dafür hernehme. Müsste dann den DNS-Eintrag entsprechend ändern auf mailbox.org, habe dann auch das Sender, hier das SPF, wie heißt es, Sender Policy Framework eingerichtet, habe auch hier alle anderen nötigen Anti-Spam-Mechanismen im DNS eingetragen, wo ich dachte, okay, das reicht. Also wenn du nachweisen kannst, das ist deine Domain, du gibst an, da gibt es einen Postmaster.
Ja.
Reicht
sollte,
offensichtlich
sollte nicht.
Ja. Also Gmail macht offensichtlich noch mehr Checks. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung. Also es war jetzt auch kein großer Inhalt in der Mail, den man hätte bemängeln können. Vielleicht war die Mail zu kurz, vielleicht war das Problem. Aber
weil ja, der Test drin stand, ja. Oder kam die Mail an, hast du geschrieben, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Ja. Aber an andere außerhalb Gmail ging's. Also es liegt wirklich nur am Empfänger.
Naja, also ich habe andere Leute angemeldet, da ist es angekommen. Ich weiß natürlich nicht, bei wem es nicht angekommen ist. Da müsst ihr jetzt jeden anfragen.
Ach so,
ist meine Mail angekommen, ja.
However.
Auf jeden Fall ist es nicht so leicht, solche Sachen umzuziehen, wenn du quasi, also ja, es ist ein Aufwand. Es ist ein Aufwand.
Ja, und jetzt bist du ja einer, der sich, möchte ich mal sagen, ohne dir da ein bisschen zu viel Honig ums Maul zu schmieren, ja doch einer, der sich wenigstens ein bisschen auskennt. Jetzt stell dir mal vor, du bist, ich sag mal, wirklich Laie und denkst dir einfach, ich möchte nur nicht US-Services nutzen, dann bist du aufgeschmissen unter Umständen, oder?
Ja, also hast du dann deine eigene Domain, ist die Frage. Ja, da geht's ja schon los. Also
ja.
Wenn du jetzt keine Ahnung hast, hast du dann eine tobischrödel.de, von der du mailen willst, weil der DNS-Eintrag, also die DNS-Einträge zu machen, das musst du verstehen, das musst du wissen, da musst du Zugriff haben bei deinem Hoster, ist nicht so trivial, hast du schon recht. Also da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Aber ansonsten ist das Einrichten von einer Mailbox bei mailbox.org nicht schwerer als bei GMX oder bei Gmail oder sonst wo. Ja, also das nicht falsch verstehen. Es geht halt nur dann, wenn du quasi noch ein bisschen mehr davon nutzen willst, als jetzt nur eine reine E-Mail-Adresse. Das geht schon
und
einfach.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch schon die KI gefragt hast, wo das Problem liegt, ne?
Ja, das ist übrigens auch ein guter Tipp. Ich habe also ich mache ja schon länger mit E-Mails. Ich habe auch mal zeitweise so einen E-Mail-Service betreut. Ist zwar schon lange her, aber da haben wir auch einen Spam-Filter gebaut und solche wilden Sachen. Das heißt, ich musste sehr viele E-Mail-Header lesen und verstehen, von wem kommt die Mail wirklich, was hat der Spam-Filter reingeschrieben. Also ich kann schon diese E-Mail-Header lesen und habe das jetzt auch gemacht und das nervt natürlich. Dann habe ich einfach den Quellcode der Mail in eine KI geschickt und dann gesagt, hier, warum wird die Mail dann als Spam klassifiziert? Und dann kriegst du zack, 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 das sind die Punkte, die der empfangende E-Mail-Server bemängelt hat. Total geil. Also für so Sachen.
Aber es hat dir nicht geholfen.
Es hat mir zumindest einen Hinweis gegeben, was es sein könnte. Also dass die DNS-Einstellungen vielleicht nicht stimmen. Ja. Aber generell, wenn du jetzt alles, was mit Logfiles zu tun hat oder mit irgendwelchen, zwar human-readable Text, aber viel Text, ist es halt mega gut für die Analyse. Also im Support-Arbeiten heute ist anders als vor einem Jahr. Ganz anders.
Ja, natürlich. Klar. Und was du gerade gesagt hast, spricht wieder für eine Naturkonstante. Der DNS ist immer schuld.
Ist immer schuld, ja. DNS ist immer schuld.
Was hast du mitgebracht? Ich bin sicher, wir haben ein Thema gemeinsam. Ich weiß nicht, ob wir damit gleich einsteigen, aber mit dem großen Thema, das, glaube ich, jeder gelesen hat und vielleicht auch noch nicht jeder wirklich so verstanden hat.
Da geht es um Wasserzeichen.
Ja,
natürlich.
War klar, oder?
Das war klar. Das war das große Thema. Du kannst jetzt, wenn du Texte bei Anthropic, also bei Claude generierst, da haben die ein Wasserzeichen. Und wir hatten das ja schon mal bei ChatGPT, wenn du dich erinnerst, da waren auch mal Wasserzeichen drin im Text, aber ganz anders,
ne? Ja, ganz billige. Also erstmal muss man sagen, Wasserzeichen ist ja etwas Typisches, was man überhaupt in Bildern hat. Also damit fing es ja an. Da wurde dann irgendwie versteckt durch einen mathematischen Algorithmus, wurden irgendwelche Pixel ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler gemacht. Und wenn die quasi einem gewissen Muster gefolgt sind, diese Veränderungen, dann konnte man also feststellen, da ist ein Wasserzeichen hinterlegt, das man gar nicht sieht in dem Bild. Also als Mensch sind die quasi unsichtbar. Und trotzdem konnte man nachweisen, dass man selbst der Urheber von dem Ganzen ist. Das ist nicht ganz so robust gegen Screenshots oder irgendwelche Bildmanipulationen, also heller machen, dunkler machen, beschneiden oder sonst irgendwas. Da geht sowas flöten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Anthropic sagt jetzt, wir können so ein Wasserzeichen jetzt auch auf Text machen. Und bei Texten muss ich sagen, wie geht das? Und du hast gesagt, völlig richtig, dass das schon mal gab. Und zwar durch, es nennt man fast Steganographie. Also da wurden quasi versteckte Hinweise gegeben, die man erstmal gar nicht sieht. Also zum Beispiel war das Space-Zeichen nicht das normale Space, sondern es war das White Space. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Hauch breiter. Oder der normale Bindestrich wurde ersetzt durch den amerikanischen Bindestrich. Auch der ist ein Tacken breiter als den wir so kennen oder als das Minus zum Beispiel. Und wenn man dann, sag ich mal, dieses White Space, das einen normalen Leerzeichen hatte oder jedes fünfte Vorkommen war es ein White Space und die anderen nicht, dann konnte man also sagen, ey, guck mal, das ist die KI gewesen. Aber das ist ja nur ein Trick gewesen. Was Anthropic jetzt macht, ist ja ganz was anderes. Die nehmen ja die Gewichtung, vielleicht müssen wir zurückgehen, einen Schritt und erstmal erklären, wie ein Large Language Model überhaupt Texte macht. Soll ich? Magst du?
Ach so, das haben wir schon so oft erklärt eigentlich, aber gut, der Large Language Model, das errechnet einfach nur die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes. Also, genau. Was ist immer dein Beispiel, dass das Pferd hat
Fell oder Federn.
Fell oder Federn, genau.
Sorry. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja. Oder die Katze auf dem Dach oder Opi liest seine und dann kann entweder Zeitung kommen oder Beipackzettel. Und Zeitung hat halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die ist höher als die Gewichtung für Beipackzettel. Was nicht heißt, dass eine KI niemals Beipackzettel wählen würde anstelle der Zeitung. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie nah beieinander die Wahrscheinlichkeiten liegen. Denn wenn die fast gleich sind, dann kann er mal das eine, mal das andere nehmen. Und das ist das Entscheidende, was Anthropic zu einem Wasserzeichen gemacht hat. Die haben nämlich einfach die Gewichtung von Wörtern, die fast gleich auf sind, verändert. Ein bisschen vereinfacht gesagt, alle mit einer geraden Anzahl Buchstaben haben sie ein bisschen hochgesetzt und die mit den ungeraden Buchstabenlängen eines Wortes haben sie ein bisschen runtergesetzt, sage ich jetzt mal. Was bedeutet, dass am Ende des Tages zwar immer noch ein Text rauskommt, der völlig richtig ist, aber mal das eine Wort ein bisschen häufiger kommt, als es erwartet ist. Und wenn sich dieses Muster über den gesamten Text zieht, dann können die also sagen, guck mal, diese Gewichtungsveränderung, die wir bewusst vorgenommen haben, spiegelt sich in dem Text wieder. Den haben wir generiert. Und zwar können die sogar sagen, mit welchem Modell das war. Bitte?
Stopp. Du sagst jetzt, der Text wurde KI generiert. Das stimmt meines Erachtens nicht so ganz, weil was die Sache mit dem Wasserzeichen ist, dieser Text wurde mit KI bearbeitet oder generiert. Ja. Also wenn du eine E-Mail schreibst und sagst, verfeiner mir die,
richtig?
Geht das auch? Also das ist eine
kleine Umschärfung. Da wäre ich noch drauf gekommen. Ich wollte jetzt erstmal kurz zu Ende erklären, wie das Wasserzeichen funktioniert. Also im Endeffekt ist es so, dass sie die Statistiken ihres Models verändern in einer Art und Weise, die sie kennen. Und wenn der generierte Text diese Veränderung widerspiegelt, wissen die halt, dass es sie selbst waren und wie auch immer. So, der entscheidende Punkt ist, wie du richtig sagst, das scheitert trotzdem manchmal. Nämlich zum einen, völlig richtig, ich schreibe ein Kapitel selbst, eine E-Mail selbst und lasse dann die KI drüber gucken und sagen, mach's ein bisschen runder, geschäftsmäßiger oder sonst irgendwas. Dann ist das zwar trotzdem mein Text mit KI-Änderungen, aber dann wird auch dieses Wasserzeichen drauf sein unter Umständen. Und das Zweite ist, bei sehr kurzen Texten wird es nicht reichen, das Wasserzeichen unterzubringen. Dann ist die Chance, das zu erkennen, schlecht. Also du musst schon mehrere Dutzend Wörter haben, um sinnvoll dieses Wasserzeichen erkennen zu können. Und jetzt kommen wir zu dir. Du bist nämlich fein raus für diese ganzen Pseudo-Software-Entwickler wie dich, die jetzt nur mit Claude oder sonst irgendwas Texte machen. Nein, pass auf, denn wenn du programmierst, dann schreibt ja die Syntax der Programmiersprache oftmals das nächste Wort schon vor. Da brauchst du gar keine Statistik. Und du kannst es vor allem auch nicht verändern, weil es einfach zwingend folgen muss in bestimmten Beispielen. Und damit wird auch hier dieses Wasserzeichen nicht zu sehen sein oder zumindest nicht nachweisbar sein.
Das zu umgehen, habe ich Theorien gelesen, wie man es umgehen kann, indem du einfach ein anderes Sprachmodell nimmst, deinen Text übersetzt in eine fremde Sprache und wieder zurück übersetzt, weil da natürlich oder wahrscheinlich dann das naheliegendere Wort verwendet wird für die Übersetzung. Wenn es jetzt, keine Ahnung, für ein übersetztes Wort zwei Möglichkeiten gibt, nimmt er das naheliegendere. Und somit könnte das gehen, weiß ich nicht, weil den Algorithmus beziehungsweise die Art, wie Anthropic das erkennt, ist ja nicht bekannt. Also du weißt es ja vorher nicht, auf welcher Basis die Gewichtung verändert wurden.
Richtig. Genau, da ist auch ein bisschen sprachlich drin. Es geht nicht nur um einzelne Wörter, die, also weil diese Wörter oder Tokens, sagt man ja, natürlich auch einen gewissen Sprachstil ergeben, den man in einer KI durchaus zurechnet. So wie wir, also machen wir uns nichts vor, es gibt Texte, die lese ich und ich weiß nach 3 Sätzen, das war kein Mensch. Das liest sich so KI-mäßig, dass mir schon fast schlecht wird. Und natürlich kannst du sowas auch maschinell auswerten, ganz klar.
Ja. Absolut. Und witzigerweise, warum macht Anthropic das? Naja, wegen dem AI Cloud Act, also dem EU Cloud Act und einem Gesetz in Kalifornien, wo das auch vorgeschrieben ist, dass du quasi ja nachweisen können musst, dass ein Text mit KI generiert wurde. Ja, also dass man vielleicht in Zukunft Filter einbauen kann in alle Tools, dass du beispielsweise sagen kannst bei LinkedIn, ich möchte jetzt alles ausblenden, was mit KI generiert wurde, dann hast du einen leeren Feed.
Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Ich habe letztens was gelesen, heute war es sogar auf Threads, ich habe es selber noch nicht gehört, aber es würde Sinn ergeben. Da sagte einer, er hat im Radio eine Werbung gehört und davor kam dann eine Warnung, hieß es genau, er hat explizit gesagt, es war eine Warnung, dass der folgende Spot mit KI generiert wurde. Und dann kam halt irgendwas, was wahrscheinlich mit 11 Labs oder so irgendwelchen Fake-Stimmen dann als Werbespot hingedongelt wurde, anstatt richtige Sprecher zu bezahlen und zu beschäftigen. Aber natürlich ergibt das Sinn, dass man auch natürlich dann einen Radiospot oder Fernsehspot mit einer Warnung oder diesem KI-Label versehen muss mit diesem EU-Act.
Zu Risiken und Nebenwirkungen, ist schon klar. Eine kleine Korrektur zu eben, ich habe Cloud Act gesagt, natürlich Quatsch, das ist der EU AI Act, beziehungsweise der California's AI Transparency Act, um die es hier geht. Und das, was du ansprichst mit der Kennzeichnung von Werbung, das haben wir jetzt auf Werbeplakaten, siehst du es ja auch. Also wenn du an der Straße ein großes Plakat hast, dann steht irgendwo ganz klein, also wirklich in weißer Schrift auf weißem Hintergrund fast, AI-generated Content oder was auch immer. Und da unterscheiden sich die Inhalte so ein bisschen, was da geschrieben wird. Also teilweise sagen sie hier, Hintergrund wurde mit AI erzeugt beispielsweise. Das ist, okay, gut. Es gibt aber auch andere Werbetreibende, die sagen, Teile des Plakats wurden KI generiert. Und dann fragst du dich, okay, welcher Teil?
Teile ist halt schwierig. Ja, genau.
Ja, ist es das Produkt? Ist es das Model? Ist es, was ist es? Ja, ist natürlich Quatsch. Ja. Also, und auch da wieder, wo ist die Grenze? Wenn ich jetzt mit einem Photoshop ein Bild bearbeite, kann das ja auch wieder gelten als, okay, das ist stark manipuliert, ob das jetzt von der KI ist oder von einem Mausschubser. Ist auch egal am Ende.
Ja, richtig. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen zu weit führt, wenn ich mir auf einem Plakat erstmal erklären lassen muss, welche Teile davon von wem gemacht sind und was echt ist oder reinkopiert wurde. Ich glaube, dass das sich irgendwann einspielt. Und eigentlich, also ich befürchte ja fast andersrum, dass wir bald auf jedem Bild dieses Label drauf haben werden müssen, weil immer irgendwo eine KI im Spiel ist. Es geht wahrscheinlich gar nicht anders, weil haben wir ja letztes Mal kurz schon angerissen, da habe ich dich noch ausgelacht, dass deine Kamera das Foto wahrscheinlich gar nicht im RAW-Format speichern wird, sondern schon da irgendwie so ein KI-Filter drüber gelaufen ist und du wahrscheinlich dann juristisch gesehen schon diesen Label drauf haben musst. Und dann bringt's ja auch nichts, wenn überall was draufsteht, weil es geht ja darum, dass man Sachen, die mir etwas anderes vorgaukeln, als die Wirklichkeit ist, ob jetzt ein Politiker was gesagt hat, was er nie gesagt hat oder was auch immer, dass ich vor sowas gewarnt werde. Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wir werden jetzt dann irgendwie Joghurt-Werbung mit KI-Label sehen, aber die Fake News, die wirklich problematisch ist und politisch irgendwie in irgendeine Richtung drängen soll, die kleben es ja nicht drauf. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Die haben ja auch kein Impressum drauf, wo man sie erreichen könnte, sondern die kommen halt aus irgendwelchen Botfarmen oder sonst irgendwas, die sich einen Scheißdreck tun können.
Ja, absolut. Also vielleicht müsste die Regel sein, dein Produkt darf nicht KI-generiert sein. Alles drumherum ist egal, aber das Produkt, was du bewirbst, das muss echt sein. Weißt du, dann hast du natürlich auch andere Probleme, ja. Dann kannst du auch gegebenenfalls die Dinge drumherum nicht gescheit KI generieren, musst dann doch wieder ein Foto machen. Also, ich fände das gar nicht so schlecht, weil das was du kaufen willst, muss halt echt sein.
Absolut, absolut. Da gibt's ja genügend Probleme mit Mogelpackungen und Ähnlichem. Da sind wir uns sicherlich einig, aber ich glaube, dass das sich auf über kurz oder lang ein bisschen einspielen wird, oder man wird erkennen, dass es total unsinnig ist, weil jetzt wirklich dann überall dieses Wappel drauf ist, und dann muss man es wieder anders definieren oder weglassen oder was auch immer. Warten wir ab. Ich meine, KI ist noch wirklich so jung und so schnell, dass man da auch Fehler machen kann und auch mal einen Versuch starten muss, die Bürger zu schützen vor falschen Informationen, die da auf einen reinprasseln, und dann vielleicht auch merkt, so geht's nicht, wir müssen es irgendwie anders lösen.
Ja, sind uns einig. Du, ich habe vor Jahren habe ich mir eine Smart Meta Brille gekauft. Du erinnerst dich, du hast die auch mal getestet.
Ja, klar.
Ich habe die erste oder zweite Version. Mit der kannst du Musik hören, mit der kannst du Fotos machen, Videos machen. Schaut aus wie eine normale Ray-Ban Sonnenbrille. Das ist auch von Ray-Ban. Also eigentlich relativ nah an dem Originalmodell. Ein bisschen dickere Bügel. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die noch tragen kann, ehrlich gesagt. Also ich trage sie sowieso sehr selten und mache auch in der Öffentlichkeit damit relativ wenig Fotos, weil, warum? Die Kamera ist eh nicht so toll. Denn es gibt jetzt mittlerweile doch mehrere Petitionen, die sich dafür aussprechen, dass man die Smart Glasses entweder verbieten soll, beziehungsweise dass man die ja stark verändern soll, damit man eben nicht heimlich in der Öffentlichkeit Videos und Fotos machen kann. Und da gibt es bei HateAid eine Petition gegen diese Smart Glasses. Und das ist ganz interessant, weil die haben eine, ja, wie soll man sagen, eine Lücke gefunden. Oder was heißt Lücke? Eine Gesetzeslücke gefunden, die besagt, Moment, ich muss es kurz nochmal herholen, weil das ist relativ interessant, dass sie sagen, okay, es gibt einen Artikel 8, der sagt, es ist verboten, Telekommunikationsanlagen zu verkaufen, die als Alltagsgegenstand getarnt sind und quasi Spionagegeräte sind.
Und hatten wir das nicht schon ewig und 3 Tage?
Mit den Brillen, also meinst du? Oder?
Nein, dass dieses auch Mikrofone in Alltagsgeräten gibt es ja schon länger, die Vorschrift, dass das nicht sein darf. Deswegen wurde ja damals diese eine Barbie-Puppe und dieser Bär, den ich bei SternTV ja mal gezeigt hatte, dann letztlich verboten.
Genau, das Gesetz ist alt. Aber jetzt kommt man eben drauf, dass das auf die Brillen eigentlich auch zutrifft. Weil erwartest du in einer Brille ein Mikrofon. Ja,
nein, nicht. Natürlich nicht. Ja. Genau. Ja. Also, aber ist das nicht schon wieder ein schönes Zeichen, dass unsere Gesetze schon so gut gefasst sind, dass sie auch länger halten, sage ich jetzt mal, auch für Technik, die sie beim Erstellen des Gesetzes noch nicht kannten? Das kommt ja immer wieder vor. Und da muss ich echt ab und zu mal wirklich den Hut vor den Juristen ziehen, dass man etwas so beschreiben kann, dass es eigentlich den richtigen Kern trifft. Und auch was abdeckt, was es noch gar nicht gibt in dem Moment, wo man das Gesetz schreibt.
Das ist absolut richtig, ja. Und jetzt ist die Frage, was das jetzt heißt. Ob man jetzt die Brillen so verändern muss, dass du einfach nur mehr kennzeichnen musst, was das ist. Also momentan ist ja so, die machen ein hörbares Geräusch, wenn ich ein Foto mache, also so ein Auslösegeräusch. Ja. Und machen und zeigen so eine kleine LED an, die blinkt dann kurz. Oder bei einem Video leuchtet die durchgehend. Aber das hilft dir natürlich nicht, wenn das Video durchgehend leuchtet, wenn ich hinter dir laufe und ich von hinten filme. Ja? Also das bringt natürlich nichts. Du nimmst es nicht wahr. Oder wenn du jetzt an einem vorbeigehst und dann leuchtet was, das kann eine Reflexion sein. Das nimmst du nicht wahr. Gerade wenn du es nicht weißt, dass es sowas gibt und du nicht darauf achtest, nimmst du nicht wahr, dass du gerade gefilmt wirst. Absolut unmöglich, ja. Aber da geht's weiter und ich bin gespannt, wie das ausgeht, weil wir hatten ja die gleiche Diskussion vor Jahren schon mal mit den ersten Google Glasses, wenn du dich erinnerst, die sahen auch speziell aus, die waren also überhaupt nicht stylisch und gar nichts, ja. Und dann gab's ja auch diese Glasshole-Debatte, wo sie gesagt haben, nee, wir lassen die Leute mit diesen Google Glasses nicht in unsere Restaurants rein, weil wir keinen Bock haben, dass die hier alles fotografieren, die Leute können sich nicht mehr unbeobachtet fühlen, können nicht mehr normal essen. Aber ist nicht die Frage. Aber
schau mal, da kommt doch der entscheidende Punkt wieder, der Markt regelt. Also da haben dann viele Restaurants gesagt, wir wollen sowas aktiv nicht. Und das gibt ja jetzt auch, ich meine, diese Petition kommt ja nicht von ungefähr, sondern weil sich viele Leute echt gestört fühlen oder sagen, das ist eine Sache, die möchte ich einfach nicht. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob es ausreicht, dass der Markt regelt, solange die Tech-Konzerne das Zeugs auf den Markt werfen dürfen, muss man wahrscheinlich wirklich nachregulieren oder mitregulieren. Und ja, ich finde das eigentlich ganz okay und durchaus richtig, weil dieses heimlich Filmen nimmt schon zu. Also wir haben ja jetzt Geräte ohne Ende mittlerweile. Also es ist ja nicht mal so, dass du dein Handy komisch halten musst, um ein Foto zu machen und jeder merkt, dass du so ganz komisch so hier so rumfummelst und der Winkel von deinem Telefon sowieso ganz falsch ist. Schwierige Sache.
Ja, es ist eine schwierige Sache. Und also ich sag mal so, wenn es so eine Brille gibt, wo nur ein Kopfhörer drin ist, oder vielleicht noch ein Mikrofon für Freisprecheinrichtung ohne Kamera, das wäre gut. Also du hast es ja auch getestet und wenn du viel Podcast hörst, dann ist das der bessere Kopfhörer. Du hast es quasi über dem Ohr sitzen, du hörst deine Umwelt noch, wenn du das willst oder musst, wie auch immer, und hörst dann trotzdem deine Musik oder deinen Podcast. Das ist mega gut in der Brille.
Ja, die Frage ist, ob ich sowas als Kopfhörer kaufen möchte, sondern also der Punkt ist ja, dass diese Brille mit den Fotos natürlich auch Sinn macht. Also du hattest mir auch erzählt, dass du die jüngeren Bewohner in deinem Haushalt ab und zu damit quasi überrascht hast und sie in, ich sage jetzt mal einfach, entspannt in natürlichen Situationen fürs Familienalbum fotografieren wolltest. Ja. Mittlerweile geht das nicht, weil die wissen sofort, der Rüdiger hat wieder die Brille auf. Ja, jetzt machen wir gleich mal kurz den Clown. Habe ich verstanden, aber es hat ja auch einen gewissen Sinn. Aber jetzt machen wir uns nichts vor. Das Missbrauchspotenzial von diesem Teil ist viel größer als alles, was ich mir auf eine Liste schreiben könnte bei Pro, was sinnvoll ist in meinem Alltag. Also was ich vermisst habe, wo mir diese Brille etwas liefert, was ich vorher nicht konnte.
Da ist nichts. Und wir klammern da bewusst alle aus, die aufgrund einer Behinderung auf solche Hilfsmittel angewiesen sein könnten. Ja, es geht jetzt nur um so Leute wie uns, die es als Spielerei verwenden würden. Ja, also da.
Natürlich, selbstverständlich. Ja. Das ist klar.
Da hast du recht. Also wenn du Sachen hast, die einfach fast nur zu Missbräuche verwendet werden können, dann müssen die weg. Ja. Das ist einfach so, ja. Ja. Und deswegen können wir keine schönen Dinge haben, Tobi, weil es immer irgendwelche Idioten gibt, die es ausnutzen. Immer.
Ja, stimmt. Ja.
Okay.
Was hast du noch? Wie viel hast denn du überhaupt?
Ja, du hast hier einen Haufen Themen. Leg mal los, was hast du denn?
Gut, dann fange ich an. Pass auf, ich habe jemanden gesehen. Wir haben letztens oder vor einiger Zeit schon und auch schon 2-3 Mal darüber gesprochen, dass diese Kurzbefehle bei meinem iPhone und deinem iPhone super sind. Also da sind dann so Sachen drin wie, was weiß ich, wenn eine SMS von Netflix kommt, schickt die an den ganzen Haushalt weiter, wer auch immer den Code für den Fernseher angefordert hat, kriegt den dann automatisiert und muss nicht immer zum Papa rennen und fragen, wo der Code war. Sowas in der Art. Ich habe jetzt was gesehen, was das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treibt und auch ganz witzig ist und mir wieder zeigt, dass diese Kurzbefehle und alles, was damit zusammenhängt, das ist ja ein bisschen größeres Szenario, richtig coole Sachen ermöglicht. Und zwar, ich werde es auch in die Shownotes packen, gibt es die Möglichkeit, Bedienungshilfen zu machen bei Apple. Also Bedienungshilfen sind zum Beispiel Text vergrößern, zoomen, anderen Kontrast, Tastendrücke zu übernehmen oder auf eine Kurzwahl, sage ich jetzt mal, zu legen und ähnliches. So. Und was einer gezeigt hat, ist sehr witzig. Der fing nämlich an mit so einem Leuchtmarker auf seinem iPad oder er hat es auf dem iPhone gemacht. Ich habe es mit dem iPad getestet hier. Es geht auf beiden logischerweise. Da, wo man seinen PIN eintippt. Also wenn du jetzt nicht Face ID nutzt oder deinen Fingerabdruck oder ähnliches, wenn du den PIN eintippen musst, dann hat er quasi seine Buttons, auf die er drücken musste, hat er mit dem Leuchtmarker markiert, damit er wusste, wo die sind. Später hat sich eingeloggt, ist in die Bedienungshilfen gegangen und hat, Achtung, Sprachbefehle aktiviert. Also es gibt ja Siri-Sprachbefehle wie öffne Mail oder öffne Safari oder öffne Chrome, Browser, was auch immer. Und dann wird das ausgeführt. Du kannst Custom-Sprachbefehle machen, die du mit einem, wenn du Sprache Deutsch hast, mit einem deutschen Wort oder Satz oder kurzen Satz versiehst, wie zum Beispiel Magic Word hat er genutzt im Englischen. Ich habe genommen, ich bin's. So, ich habe mir also einen Sprachbefehl gebastelt, der heißt Ich bin's. Und anstatt, dass man dann irgendwie eine App öffnet, kann man auch sagen, ich möchte eine eine Geste machen. Und wenn du sagst, Geste aufzeichnen, dann kannst du mit deinem Finger über das Ding wischen oder irgendwo hintippen und das führt er später aus. Und dann hat er einfach über die vorher mit dem Textmarker markierten Bereiche, hat er quasi seinen PIN nochmal nachgetippt und das als Geste gespeichert. Und es funktioniert phänomenal. Ab sofort mit meinem iPad, wenn Face ID nicht geht oder sonst irgendwas, ich liege oder sonst irgendwas und diese PIN kommt, sage ich einfach nur, ich bin's. Und dann tippt er für mich und ich bin drin. Funktioniert phänomenal. Aber die Idee ist eigentlich geil. Nur, um nochmal zu sagen, hey, diese Bedienhilfen und diese Shortcuts und alles, was Apple da hat, die sind so mächtig. Und irgendwie fehlt mir da so ein Buch, eine Sammlung der besten Dinger zum Download oder sonst irgendwas, wo man sich einfach die coolsten oder sonst irgendwas Teile schon vorinstalliert runterziehen kann.
Also wichtig ist aber, Tobi, ist egal, wer da ich bin, sagt, ne? Das ist nicht auf deine Stimme irgendwie, das ist einfach nur, ist diese Wörter müssen fallen, ne? Also das ist kein richtiger Schutz, ja.
Du kannst auch, schließe alle Apps und so weiter. Also da gibt's ja alles Mögliche, was du machen kannst.
Kurzbefehle nutze ich relativ häufig. Also ich gebe ein Beispiel, wo ich das sehr viel nutze. Wenn ich habe ein Kind im Kindergartenalter und im Kindergarten musst du alles per Mail ankündigen. Ja, der wird von jemand anderem abgeholt, muss eine Mail schicken, wird früh abgeholt, muss eine Mail schicken, er kommt nicht in den Kindergarten, muss eine Mail schicken. Ja, da habe ich für alles Kurzbefehle. Das ist einfach ein Klick, wo ich draufklicke und sage, okay, an dem Tag wird hier von Oma abgeholt oder sonst was. Und mittlerweile ist es auch so, dass es gibt bestimmte Tage, wo immer die Großeltern kommen. Ja, dann schicke ich halt einfach automatisiert am Sonntagabend um 19 Uhr eine Mail und sage, hier an diesen Tagen kommen Oma, Opa. Ja, kannst du auch einstellen, dass das nicht nur auf Klick, dieser Kurzbefehl, sondern automatisch immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. So, jetzt ist aber das Problem, wenn der Kindergarten zu hat, weil da Sommerferien sind und du sie Mail schickst, dann kriegst du eine Antwort. Sie wissen schon, dass wir zu haben, oder? Sie wissen schon, sind Sie dumm.
Oder? Du hast vergessen, deinen Automatismus rauszunehmen. Ja. Phänomenal, sehr witzig.
Oh, ja, okay, gut. Okay, erwischt.
Aber
erwischt.
Dieses automatisierte Mail-Verschicken ist etwas, wo ich mir auch gedacht habe, wissen auch nicht alle. Also wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer, ja. Aber wenn ich jetzt, also meine Eltern zum Beispiel glauben mit Sicherheit noch, wenn eine Mail kommt, jetzt, dann wurde die auch jetzt gerade geschickt. ernsthaft. Und ich glaube auch, dass das vielleicht für einen Tatort oder so mal eine witzige Geschichte ist, weil du damit irgendwie so ein Alibi kreieren kannst. Ich habe da doch in dem Moment die Mail geschickt oder sonst irgendwas. Verstehst du?
Ich war doch zu Hause, ich muss doch auf den Senden-Button geklickt haben. Da.
Ja, ich schwöre dir, ein Großteil der Tatortnutzer wird sagen, boah, das geht, nee, das haben sie sich ausgedacht da hier. Das gibt's doch gar nicht.
Aber es geht ja auch nicht bei allen Mail-Clients. Also das ist ja noch relativ wenig verbreitet, dass du in einem Mail-Client sagen kannst, schick die Mail erst morgen um 8.30 Uhr raus, zum Beispiel. Wüsst jetzt nicht, dass das alle Clients können.
Nein, ich sagte auch nicht alle, aber es ist nichts Ungewöhnliches, das machen zu können. Und auch, ich glaube, Outlook kann auch eine Mail terminieren und dann losschicken.
Ja.
Also, so ungewöhnlich ist es nicht, aber du hast recht, nicht jeder. Ja, genau. Mal gucken, abwarten, ob was kommt.
Ich habe was gesehen, Google hat was gebaut und ich bin ja auch so immer interessiert an so kleinen Recipe-Projekten und die haben was gebaut, ein Live-Übersetzungstool, also ein Gerät mit einem Recipe, mit einem Mikrofon und einem Touchscreen und konnten dadurch live ein Gespräch von Spanisch auf Mandarin übersetzen. Und der Witz ist daran, das Gerät ist komplett offline. Ist also kein Large Language Model, das da gefragt wird online, sondern ist ein Large Language Model, was auf diesem Raspberry Pi läuft und trotzdem in der Lage ist, live diese Sprache zu übersetzen. Das ist vollkommen irre.
Alter Fall. Ja? Wow, okay, aber der wird warm zumindest und die Batterie ist wahrscheinlich auch noch 7 Minuten leer. Man muss ja.
Also sie haben das mit einem Battery Pack gemacht, und haben auch alles Open Source gestellt. Und ich bin im Überlegen, ob ich das mal nachbauen soll, weil es ist jetzt nicht so kompliziert. Ja, ich müsste die meisten Teile da haben. Dafür, gut, einen aktuellen Recipe habe ich nicht, aber den kann ich besorgen. Und das ist, also ich finde es fantastisch, ja.
Die Idee
nennt sich, das Ding nennt sich, Moment, Gamma Translator. Das ist, oder Gamma Machine, warte, dass ich nichts Falsches erzähle.
Ich habe es hier stehen von dir. Gamma ist der Translator für die Übersetzung, Moonshine ist die Spracherkennung und dann gab es noch ein drittes Model, das den erkannten Text in eine Stimme umwandelt.
Ja, genau. Also mit dem Raspberry 5 haben sie es gemacht. Also ich schätze mal die Hardware, aber aktuellen Preisen, da bist du mit 200 Euro wahrscheinlich komplett dabei mit allem drum und dran. Für ein Gerät, was dir universelle Sprachen übersetzt, würde ich sagen, ist das nicht teuer. Ja.
Nee, aber jetzt musst du erstmal einen finden, der Mandarin kann, mit dem du da sprechen willst.
Ja, also geht bestimmt noch mit anderen Sprachen, bin ich mir fast sicher.
Ja, natürlich, aber jetzt mal blöd gefragt, weißt du, steht das da drin, der hat eine Sprache oder eine zu eine, das heißt, du auf dem Raspberry kannst du quasi nur zwei Sprachen wahrscheinlich vorkonfigurieren und der wird nicht irgendwie Tschechisch, Spanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, genau. Französisch, und so, ja, okay.
Genau, du wählst das vorher aus.
Also das hätte mich echt gewundert.
Aber ich finde es halt geil, trotzdem, dass Google sowas bereitstellt. Ja. Also die stellen die Software bereit, die stellen sogar die SDL-Files bereit, dass du das Gehäuse drucken kannst, wie die das haben. Also finde ich phänomenal, so solche Projekte.
Also schon cool.
Ja. Ich schaue mal, ob ich vielleicht habe ich sogar so ein Touchscreen da. Ich habe relativ viel Bastelhardware da im Moment. Ja.
Berichte, wenn du es nachgebaut hast.
Vielleicht fahre ich ja nochmal nach Italien dieses Jahr. Vielleicht nehme ich das einfach mit so als Übersetzung im Restaurant. Weißt du, stellst du hin? Ja. Ah, okay. Machen wir uns da mal zum
Wo fährst du hin? Also wenn ich, fährst du Richtung, was weiß ich, Gardasee oder Napoli oder ganz im Süden? Wo geht's hin?
Eher Richtung Gardasee. Da sprechen eh alle Deutsch.
Also wollte ich gerade sagen. Kannst du Deutsch auf Deutsch nehmen in deinem Recipe?
Ja, okay.
Na gut, okay. Ich nehme es zurück. So, was habe ich denn noch überhaupt? Habe ich noch was? Ja, ich habe noch was. Hör zu. Apple warnt iPhone-User per Push-Nachricht vor Spyware. Hast du das gelesen?
Nee.
Das ist von T3N ein Artikel, unheimlich spannend, wie ich finde, ist von heute Mittag, irgendwie 12:45, also heute ist Freitag, der 14. August, wir nehmen heute relativ früh auf, und Apple schickt Nutzern, die eine Pegasus Spyware drauf haben, eine Information und sagt, hey, pass auf, wir haben Spyware bei dir detektiert auf deinem iPhone. Sie können nicht hundertprozentig sicher sagen, dass sie drauf ist. Es heißt hier in dem Artikel auch, dass sie sagen, es könnte sein, dass der Versuch gestartet wurde, aber nicht bis zum Ende durchgeführt werden konnte. Also scheint, das leite ich daraus ab, ein paar, wie soll ich sagen, dass es Hinweise gibt, die darauf hindeuten, weil vielleicht 5 Einstellungen verbogen sind und nicht 13 oder so, dass man sagt, das klingt schwer danach. Und warnt die Menschen, die das brauchen. Jetzt muss man sagen, Pegasus ist jetzt nichts irgendwie, was man sich im App Store runterladen kann oder auf irgendeiner Webseite. Also, das ist,
dass du betroffen bist, ist sehr relativ unwahrscheinlich. Das ist so ein staatlich verwendetes Tool, um iPhone-Nutzer auszuspionieren. Ja, also.
Richtig, ja, also Journalisten in Ländern, die jetzt keinen freien Journalismus dulden, Gegner von der Regierung und so weiter und so fort. Also um die geht's. Also sagen wir es mal so, es ist eher unwahrscheinlich, dass es dich oder mich treffen wird. Dafür sind wir einfach viel zu uninteressant. Aber ich fand es schon interessant, dass Apple damit ja auch irgendwo so ein bisschen einen Schritt zu der Antivirus-Software macht jetzt oder eine Antivirus-Warnung rausgibt, mehr oder weniger. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur einmal jetzt gemacht wurde, weil die irgendwie einen Scan drüber laufen haben lassen oder wie auch immer das gegangen ist. Muss ja irgendwie ein Update sein, irgendwo im Betriebssystem, der das dann erkennt. Wie auch immer die das
machen. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es jetzt nicht so als Vergleich zur Antivirensoftware, sondern eher Apple zementiert damit sozusagen ihren Ruf, dass sie ihre Plattform schützen vor egal wem, was jetzt so an staatlicher Überwachung, an Polizei auslesen von Geräten und so weiter betrifft. Da sind sie ja relativ streng, sage ich mal. Also auch also sie haben ja auch da durchaus Konflikte mit der einen oder anderen Regierung gehabt. Wir haben es gehört, dass sie in England die Verschlüsselung aufbrechen sollten, haben sie gesagt, okay, dann schalten wir die Verschlüsselung für alle ab und sagen da Bescheid, dass die Verschlüsselung abgeschaltet ist für die Backups. Oder dass sie dem FBI auch ja nicht geholfen haben, ein Handy zu entsperren und so weiter. Also da sind sie ja sehr aktiv auf dem Sektor.
Ja, also. Natürlich ist das auch ein Werbegag, das ist schon klar. Aber es ist schon erstaunlich, dass sie das machen und auch darauf hinweisen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob ein iPhone für jemanden, der in solchen kritischen Positionen unterwegs ist und dem ausgesetzt ist, ob das das Richtige ist. Wahrscheinlich ja, weil Apple viel dafür tut. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob ich dann nicht Graphen-OS nehme oder sonst irgendwas, das also ein bisschen mehr gehärtet ist oder ähnliches.
Das ist aber gleich verdächtig, Tobi. Das macht dich schon ein bisschen verdächtiger.
Haben wir gelernt, genau, richtig. Wenn du einen Google Pixel hast, die katalanische Polizei, was glaube ich, hält dich dann einfach mal prophylaktisch für einen Verbrecher, weil man weiß, auf Google Pixel Phones läuft ein Graphen-OS, das ist ein Betriebssystem, das sich automatisch löscht, wenn du ein paar Mal den PIN falsch eingibst und so weiter und so fort. Also viele Mechanismen bietet, die dir helfen, wenn du deine Informationen, deine Daten geheim halten möchtest, auch vor der Polizei. Aber lass mich noch eine Sache vorlesen, die ich noch nicht kannte. Kennst du auf dem iPhone den Blockierungsmodus?
Blockierungsmodus. Also hat nichts mit Telefonieren zu tun, nehme ich an, oder?
Nee, nicht wirklich. Also in dem T3N-Artikel ist das noch aufgeführt. Wie gesagt, ich verlinke den in den Shownotes. Hier heißt es, zudem empfiehlt Apple, den Blockierungsmodus auf iPhones, Macs und iPads zu aktivieren für die Personen, die erhöhte Gefahr für die eigene Privatsphäre haben und so weiter. Und der Modus blockiert Anhänge, Nachrichten, er blockiert FaceTime-Anrufe, er entfernt automatisch Standortinformationen aus versendeten Fotos und trennt auch dein Gerät sofort, wenn du in einem unsicheren WLAN bist und ähnliches.
Das hat man doch mal, das ist doch dieser erweiterte Schutzmodus. Ich kann den nur unter einem anderen Namen. Heißt das Advanced Protection oder sowas, dass das iPhone in so ein, ja, etwas schwerer zu benutzenden Modus geht, wo er einfach nichts mehr erlaubt, aber du das Telefon dann sicherer verwenden kannst. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ja, das kannst du schon machen, wenn du das Gefühl hast, dass du ein potenzielles Ziel bist und trotzdem iPhone nutzen willst, dann empfiehlt sich das bestimmt. Ja, ansonsten muss man sich eine Alternative suchen. Okay, wir haben mal eine Folge gemacht, falls du dich erinnerst, wo es um Computerspiele-Cheats ging. Erinnerst dich noch, ist schon länger her.
Ja, natürlich, ja.
Und in dem Zuge war die Woche was leider jetzt noch nicht ganz bestätigt ist, aber es gibt Anzeichen dafür, dass es wahr sein könnte. Denn was ist passiert? Es gibt den Spiele-Publisher Activision, relativ groß. Die haben so Marken wie Call of Duty. Das ist eins der weit verbreitetsten Computerspiele, kommt jedes Jahr eine neue Version raus, machen hunderte Millionen Umsatzverkäufe, also es ist eine Riesenindustrie. Ja. Und ein Problem für diese Plattform ist, es sind Cheater. Es gibt sehr viele Tools, die sich darauf spezialisiert haben, eben da Cheats zu haben, dass du zum Beispiel einen Wallhack hast. Das heißt, du kannst im Spiel, es ist ein 3D-Shooter, kannst durch die Wände schauen. Du siehst, wo deine Gegner sich verstecken, du siehst, wo die sind. Dann gibt's so Cheats, dass du automatisch immer auf den Kopf zielst und dass er automatisch schießt und so weiter. Also es ist, im Prinzip kannst du da alles manipulieren und gewinnst dann auch, weil du hast keine Chance, gegen so einen Cheater eigentlich zu gewinnen. Schon geil, wenn du 46 bist und abends mal eine Stunde spielst. Ja. Und diese Cheat-Software, die kostet. Die kostet ein Abo. Das heißt, du zahlst im Monat deine 5 Euro, hast dann Zugriff auf dieses Tool und kannst dann cheaten. Entweder läuft es über VPNs oder musst du Software installieren und so weiter. Die Spielehersteller, wie Activision zum Beispiel, haben natürlich Anti-Cheat-Tools, die sie laufen lassen. Also auf einem PC musst du bestimmte Software, die schon in Richtung Rootkit geht, installieren, die dann rechnen überwacht, dass du nicht irgendwie den Kram laufen lässt. Also, und das ist immer so ein...
Hatten wir auch immer schon mal drüber geredet, ja.
Genau, so ein Katzenmaus-Spiel. Also, keine Ahnung, Hersteller hat eine neue Schutzmaßnahme, Cheat-Hersteller macht, umgeht die und so weiter und so fort. Aber sie kriegen das Problem irgendwie nicht in den Griff. Und was letzte Woche passiert ist, ist, dass einer der bekanntesten Cheat-Software-Betreiber die Arbeit eingestellt hat, wir machen nichts mehr, weil wir wurden gehackt in einer Form, dass wir vermuten, dass es Activision war. Denn was passiert ist, sie werfen Activision vor, eine Denial-of-Service-Attacke auf ihre API durchgeführt zu haben, die dazu geführt hat, dass sich die Kunden, also die Cheater, nicht mehr einloggen konnten in das Tool. Also hat nicht mehr funktioniert. Und in diesem Zuge wurden auch Daten gestohlen. Also sie haben auch diese API ausgelesen, haben Hardware-IDs und Kundeninformationen gestohlen und konnten sozusagen feststellen, okay, das sind die Hardware-IDs von den Kunden von diesem Cheat-Tool und haben die gesperrt. Haben einfach gesagt, okay, diese Hardware wird jetzt geblockt.
Ist nicht dein Ernst. Das ist ja hochkriminell.
Ja, also, aber was wollen sie machen? Weil diese Cheats sind ja auch kriminell. Das ist schon eine Art Hackback, kann man sagen. Ja,
natürlich. Aber was heißt denn, die Cheats sind kriminell? Die verstoßen gegen deren AGBs, oder? Sonst nix.
Ja.
Aber
ja, genau.
Ein Cyberangriff mit Stehlen von Daten, das halte ich für kriminell. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob beides kriminell ist, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich wieder kein Jurist, immer noch nicht und will es auch nicht werden.
Und aber es ist, also Activision hat da nichts zu gesagt, natürlich, ja. Also die halten sich da natürlich zurück, sich dazu zu bekennen, dass sie das waren. Aber es ist schon eine harte Nummer, wenn es stimmt, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber holla die Waldfee. Ich finde das äußerst schwierig. Äußerst schwierig. Also nichts, dass man versucht, seine Plattform sauber zu halten, weil natürlich auch die Leute, die fair spielen, sonst keinen Spaß haben. Das ist schon richtig. Aber das ist, also wenn die Systeme geknackt haben, Denial-of-Service-Attacken fahren, Daten stehlen, um die zu nutzen, dann ist das ein krimineller Akt. Egal, also in jedem westlichen Land, Activision ist jetzt nicht britisch, sondern wahrscheinlich US-amerikanisch, vermute ich. Ist aber wurscht. In beiden Ländern wäre es der Fall.
Ja. Also ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Das ist relativ frisch. Es wurden aber relativ viele Cheater gebannt jetzt. Also das funktioniert einmal so, dass du entweder den User-Account killst, also dein ganzer Broker ist da natürlich weg, oder in dem Fall eben Hardware blockiert wird. Also du kannst dann das Spiel auch so immer neu installieren und neu kaufen. Es ist einfach vorbei. Du kannst nicht mehr spielen mit der Hardware. Und dann.
Du musst dir einen neuen Gaming-PC kaufen, der kostet ja gar nichts.
Ja, genau. Gerade aktuell, der kostet ja gar nichts. Also wir bleiben da dran und ich finde es auf jeden Fall spannend, was da passiert. Ja,
total. Total. Ich empfehle jetzt mal was zum Lesen. Du hörst ja eher viel Podcasts etc. pp. Ich empfehle, und jetzt erzähle ich auch gleich, warum ich das jetzt hier erzähle und nicht in Detail gehe, ein Interview mit Sam Altman im Handelsblatt. Kam heute Mittag auch raus, aber du merkst, das zweite, was ich heute Mittag gesehen habe, das ist ein relativ langes Interview, das man dort lesen kann und wohl sehr spannend ist. Also er beschreibt so ein bisschen die Zwischenfälle, die es letztens gab mit dem Hack bei Hugging Face, wo quasi die eigene KI aus der Sandbox ausgebrochen ist und ein Drittanbieter gehackt hat, etc. pp. Er spricht über seine Kinder, wie der die an KI heranführt, beziehungsweise was sie dürfen und was sie nicht dürfen und so weiter und so fort. Also, kann ich empfehlen, lesen. So, jetzt ist Handelsblatt hinter einer Paywall.
Ja, wollte ich gerade sagen,
ist Paywall. Ist ja auch legitim. Ist ja auch legitim, finde ich, kann man machen. So, jetzt möchte ich aber, und da meine ich gar nicht das Handelsblatt alleine, aber auch hier, ich suche, also so einen Artikel lese ich gerne. Und es gibt auch manchmal im Spiegel einen oder in der Süddeutschen oder in der, was weiß ich, irgendwo. Und dafür zahle ich auch gerne. 1 Euro oder vielleicht sogar auch in dem Fall 2, wenn es wirklich ein extrem langer Artikel ist, der für mich unheimlich interessant ist. Das gibt's nicht. Ich muss wieder ein Handelsblatt-Abo abschließen, das ich nicht brauche, weil ich die Zeitung nicht regelmäßig lesen will und werde. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, diesen einen Artikel freizuschalten. Jetzt gibt es, bloß dass wir da jetzt gleich die Kritiker wieder verstummen lassen, gibt es die Möglichkeit, ein Probe-Abo abzuschließen für 1 Euro. So, dann kann ich für 1 Euro kann ich 4 Wochen Handelsblatt lesen. Dann ist dieser Artikel natürlich dabei. Dann habe ich das erreicht, was ich wollte. Ich wollte ihn für 1 Euro lesen oder sonst irgendwas. Aber es bringt mir nichts, weil vielleicht nach den 4 Wochen, in 5 Wochen, kommt das Interview mit Amodei, Dario Amodei, der Anthropic-Chef, wo ich mir denke, das würde ich auch gerne lesen. Auch für 1 Euro. Zahle ich gerne, auch 2 von mir aus. Und dann ist natürlich dieses Probeabo wieder Sense, außer ich nehme einen zweiten E-Mail-Account und eine zweite Kreditkarte und ändere meinen Namen und tue so, als wäre ich jemand anders. Habe ich schon verstanden.
Ist ja Quatsch. Alles. Dann hast du beim dritten Artikel das Problem. Das ist ja Quatsch. Ja.
So ist es, genau. Was mir echt wirklich fehlt, und da wundert's mich echt, dass auch diese ganze Verlegerlandschaft sich nicht mal zusammensetzt und sagt, pass auf, wir schmeißen alle unsere Artikel in irgendeinen so einen Topf rein oder machen die über irgendeine API zugänglich mit einem Zahlungsmodell, wo man mal so wie bei PayPal mit Knopfdruck oder Vero, bei der gibt's ja jetzt auch nicht USA-mäßig, auf Knopfdruck mal so 1 Euro oder 2 auf die Schnelle bezahlt und dann wird ein Produkt freigeschaltet. Und dann kann ich das mal beim Spiegel machen, bei der Süddeutschen machen, mal bei einem Handelsblatt machen oder. Das fehlt mir seit Jahren und ich check's nicht, weil so nett das gemeint ist mit dem Abo, ich brauch's nicht.
Ja, also manche Verlage machen das ja so. Also du kannst ja Einzelartikel kaufen. Ich glaube, bei Heise ist es so, wenn ich mich nicht täusche, da kannst du eigene einzelne Heise Plus Artikel kaufen. Aber
richtig.
Aber mir fehlt was nicht.
Global Galaktisches.
Ich habe auch mittlerweile keinen Bock mehr, irgendwelche Abos abzuschließen, weil ich es auch immer vergesse, dann zu kündigen. Also jetzt bestes Beispiel, Magenta TV. Ich habe natürlich auch zur WM Magenta TV mit so einem Log-Angebot abgeschlossen für 2 Monate für, keine Ahnung, 7 Euro, also wirklich unschlagbarer Preis. Und die Spiele und Übertragung war auch tolle Qualität, keine Frage. Aber die Plattform hat jetzt sonst nichts, was mich interessiert. Und dann gucke ich auf einmal Abbuchung Telekom, was ist das? Und dann ist natürlich vergessen zu kündigen. Und auch da muss man dann sagen, das ist ja das Nächste, dass die Kündigung nicht so einfach geht wie das Abschließen des Abos. Und das nervt einfach bei allen Diensten.
Das sich ja ändert. Da gibt es ja jetzt auch neue Vorschriften, dass es einfach sein muss. Es muss nicht identisch sein, aber es muss ähnlich einfach gehen und dich nicht aufhalten. Und da bin ich sicher, ist die Telekom auch, also entspricht dem auch. Wahrscheinlich hast du 3-mal suchen müssen, wo es ist oder googeln müssen, aber wenn du es gefunden hast, ist es wahrscheinlich sehr schnell gegangen, oder?
Ja, aber ich finde zum Beispiel so Sachen wie, du kannst das Abo abschließen über die App, aber du kannst nicht kündigen über die App. Das nervt schon mal. Sind so Sachen, wo ich mir denke, muss nicht sein.
Ja, aber das habe ich natürlich haben wir bei Netflix auch zum Beispiel, da, wenn du deinen Account änderst, geht der aus der App raus und schickt dich auf die Webseite im Browser. Also das ist gang und gäbe. Also das kenne ich immer wieder. Ich frage mich auch, warum, ehrlich gesagt. Aber eigentlich, die könnten ja auch einen Browser in der App machen. Ja. Also man musste nicht extra rausgehen. Aber tatsächlich geht das.
Es sind so verschiedene Sachen auf jeden Fall. Man merkt schon, dass es da gewisse Pattern gibt, um es nicht ganz so einfach zu machen, zu kündigen. Und das ist einfach, wenn sich da was ändert, umso besser. Umso besser.
Aber weil wir gerade bei Netflix und Abos sind, ich habe letztens auch mal drüber nachgedacht, wie das früher war. Also ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, wo es Videotheken gab. Also wir sind VHS-Videotheken, ne? Sogar schon. Wo man dann hingegangen ist, irgendwelche Regale durchstöbert hat und sich einen Film ausgesucht hat. Die neuesten Filme, die gab es dann 5-mal, alle schon ausgeliehen, waren nicht da, musstest du wiederkommen am nächsten Tag in der Hoffnung, dass du ihn dann kriegst. Du musstest die Kassetten immer zurückgespult haben, sonst kostet es 1 Euro oder 1 Mark extra oder sonst irgendwas. Aber als das dann den nächsten Schritt ging mit Blockbuster, diese amerikanische Videothekenkette, da bist du Mitglied geworden, da hast du dann einen Monatsbetrag gezahlt, ich weiß nicht mehr wie viel, das waren 10er oder was auch immer. Und dann konntest du quasi immer 2 Filme ausleihen. Also du hast 2 Filme mitgenommen, hast die wiedergebracht, 2 andere genommen und musstest nicht immer einzeln bezahlen oder ähnliches. Das war auch schon cool, aber du musstest immer hinlaufen. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir dann irgendwann diese Videotheken zu Hause hatten. Das fing dann an mit DVD zuschicken. Ich glaube, Amazon hat das gemacht. Oder war das auch?
Netflix.
Netflix am Anfang. Netflix am Anfang war das, richtig.
Und wurde dann von Amazon,
online,
glaube ich, oder Amazon hat da irgendwie mitgespielt bei der ganzen Geschichte damals bei Netflix.
Könnte sein mit der Logistik oder sowas. Kurz zur Erzählung, du hattest dann irgendwie so einen Online-Shop, hast du da die Filme ausgesucht, die kamen dann per Post auf DVD innerhalb von 2 Tagen, dann hast du angeguckt und zurückgeschickt. So, jetzt sind wir doch eigentlich bei einem Punkt, wo es noch geiler ist, weil wir suchen uns die Filme aus und können sie sofort streamen. Eigentlich geiler. Auch mit Monatsgebühr eigentlich alles richtig. Aber jetzt, was ist denn jetzt? Jetzt ist es doch eigentlich noch schlimmer, weil wir eben nicht nur einen Anbieter haben, sondern wir brauchen jetzt 4 Abos. Und du musst bei werstream.es erstmal gucken, bei wem läuft der Scheiß überhaupt. Mhm. Und wenn es blöd läuft, ist es dann wieder ein Anbieter, Hulu oder sonst irgendwas, wo du gar kein Abo hast und wieder neu abschließen müsstest. Also eigentlich, ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, ist es fast schlimmer als wie vor 30 Jahren mit der Videothek, finde ich.
Ja, also du konntest natürlich früher, wenn die Videothek deinen Film nicht gehabt hat, konntest du einfach in die nächste Videothek fahren und gucken, ob er ihn hat. Aber heute gibt es bestimmte Filme, die du einfach nicht schauen kannst, weil es die halt nicht gibt. Also entweder bei keinem Streaming-Service oder ja, auch das bei denen, die du hast, nicht. Ja? Kommt ja, vor.
Stimmt.
Ja?
Genau,
also, kommt vor.
Ja.
Und
also der Zustand jetzt Film, mit den Dutzend Abos, die ich brauche, um gucken zu können, was ich will, ist einfach schwierig. Insbesondere auch beim Fußball, da hast du dann wieder irgendwie, keine Ahnung, Champions League da und Bundesliga dort und Freitagsspiele da. Ja.
Aber deswegen steigen auch die ganzen hier Streaming, illegalen Streaming-Portale, Download-Portale wieder. Das kommt alles wieder. Also das war eine Zeit lang, hat man gesagt, hey, okay, ich zahle ja eben meine 7 Euro für Netflix, da ist ja alles drauf, dann brauche ich auch keinen Pirate Bay mehr. Und mittlerweile gibt es so viele Leute, die wieder illegale Filme runterladen, weil sie sagen, sie haben keinen Bock mehr, eben was du sagst, die 7 Abos abzuschließen. Und dann auch noch das Thema zu haben, wenn du dir online einen Film kaufst, dass der vielleicht nach 2-3 Jahren einfach nicht mehr da ist, weil die Lizenz abgelaufen ist. Und also das, ja.
Oder wie Netflix sagt, ey, du bist jetzt nicht zu Hause, du guckst da nicht, wo du bist. Dann sage ich, hey, ich bin im Urlaub. Ja, dann sagt er aber, was weiß ich, dein Zweitmitbewohner in deinem Haushalt ist auch offensichtlich in Urlaub und das lassen wir nicht zu. Wir lassen nur einen woanders mit einer anderen IP-Adresse gucken oder sonst irgendwas. Ist ja auch, verstehe ich ja auch, die müssen gucken, dass da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird mit allem. Aber es ist echt nervig. Also ich glaube,
aber
beste Zeit für Filme ist nicht im Moment.
Ja, wir kennen ja auch einen, der den Podcast hört, der ein sehr großes DVD-Regal hat, dem er seine ganzen Schinken stehen hat. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich sag's, wie es ist. Also ich habe meine DVDs, ich habe die alle entsorgt, weil dieses Film raussuchen, DVD einlegen, die verstauben einfach, weil du guckst den Film ja doch nur alle paar Jahre mal. Das macht einfach keinen Sinn. Also das Digitale ist schon eigentlich die Antwort. Nur die Frage ist, wie...
Absolut. Aber die Art und Weise, wie es jetzt aufgesplittet und aufgeteilt ist, sie kann nicht, kann dauerhaft meines Erachtens nicht gut gehen. Rein finanziell schon gar nicht. Weil wenn jeder dann anfängt zu erhöhen und das Angebot geringer wird, dann bin ich irgendwann raus. Naja.
Ja. Und was sagt denn der Sam Altman im Interview? Hat nochmal drauf zurückzukommen. Hast du das bei irgendeiner?
Ich habe das Interview noch nicht gekauft. Ach so. Nein, ich habe es noch nicht gekauft. Es gibt eine relativ lange Preview, muss man sagen. Also man kann schon ein bisschen reinlesen. Und das macht schon Lust auf mehr. Er hat halt schon interessante Ansichten auch. Und ich glaube, dass der natürlich auch schon jetzt deutlich mehr weiß, was kommt, als wir logischerweise. Ich werde mir das besorgen irgendwie. Nicht illegal, auch irgendwie legal, was auch immer, weil ich glaube, wenn man jemanden kennt, der da ein Abo hat, dann darf derjenige auch irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Kopien an Freunde, Bekannte, Familie verschicken. Ich versuche sowas mal, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich wollte bloß darauf aufmerksam machen für diejenigen draußen, die es können. Da gibt's was Interessantes und ich wollte vor allem drüber reden, dass ich endlich eine Chance suche, wo man so Mikrobeträge schnell einfach für qualitativen Journalismus auch gerne hinlegen kann und nicht gleich immer ein Abo abschließen muss, das erstmal läuft und gekündigt werden muss und so weiter und so fort. Auch wenn ich die Motivation dahinter verstehe, dass natürlich regelmäßige Zahler interessanter sind, aber ich glaube, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass viel mehr Leute einfach mal schnell auf den Knopf drücken und einen Euro weggeben.
Aber das Interview wird doch sicher auch abgedruckt, oder? Das ist ja schon ziemlich ein Premium-Inhalt, der nicht nur online erscheinen wird. Dann könnte man sich ja die Ausgabe des Handelsblatts vielleicht kaufen.
Richtig, oder? Wenn man nicht im Urlaub wäre und gerade nicht zum Kiosk laufen kann mit dem Deutschen Handelsblatt. Genau.
Das ist schlecht, okay. Das klingt aber mehr nach einem Du-Problem. Aber gut, wir bleiben dran. Ja. Wir bleiben dran. Okay, was hast du noch?
Ich habe gelesen, dass Neuralink, das ist unser Freund Elon Musk, der nicht nur SpaceX, Tesla, Starlink und was nicht alles hat, sondern auch Neuralink, dass die was Neues machen. Und da muss ich auch schon wieder sagen, geiler Scheiß, richtig geiler Scheiß. Neuralink ist ein, ich nenne es mal ein Plugin fürs Hirn. Also die connecten irgendwelche Dioden mit deinem Gehirn. Das kann für Leute sein, die nach einem Unfall oder warum auch immer schwerst behindert sind zum Beispiel, sich nicht bewegen können oder ähnliches. Und Neuralink will jetzt Menschen wieder sehend machen. So wird es hier betitelt. Und zwar wird dieses Implantat angeblich zur Wiederherstellung der Sehkraft im nächsten halben Jahr getestet. Und was er macht mit Neuralink ist ganz interessant. Die wollen das Auge umgehen. Also oft ist ja das Problem, dass der Sehnerv zum Gehirn irgendwie ein Problem hat. Mhm. Und die gehen halt direkt ans Gehirn und haben von draußen halt nicht das Auge oder die kaputte Linse, was vielleicht bei manchen Menschen sogar fehlt, aufgrund eines Unfalls oder Verätzungen oder was auch immer. Sondern, ich sag das mal, steht jetzt nicht so da, aber da bappen die irgendwo eine Kamera hin vermutlich. Oder die kommt in die Brille, da sind wir wieder bei dem Thema. Da ist es ja völlig in Ordnung und auch richtig so. Und dann wird das Signal, was die Kamera aufzeichnet, direkt ins Gehirn transportiert und dann sehen wir so ohne Auge. Und also erstmal, ich finde das super, wenn es funktioniert, ist das wahrscheinlich für viele erblindete Menschen phänomenal und wahrscheinlich mehr als jetzt diese Sonnenfinsternis, diese partielle, die da war. Was ich noch spannender finde, und deswegen erzähle ich es auch, wenn die es schaffen, diese aus unscharfen Bildern mal scharfe zu machen, das wird natürlich etwas dauern, wollen die sogar, das ist typisch Elon Musk, dich auch Infrarot oder Ultraviolett sehen lassen. Okay. Also Nachtsicht, verstehst du? Nachtsicht.
Ja, ich habe aufgehört, also zuzuhören bei Elon Musk, Tobi. Ja, also, aber es würde einiges erklären, weil vielleicht ist bei dem ja auch einfach so ein paar Drähte im Gehirn einfach falsch zusammengeschweißt worden. Vielleicht ist das ja eine Erklärung für alles, ja. Es ist spannend, aber wir haben ja Neuralink jetzt schon öfter gehört in der Vergangenheit mit krassen Ideen, die dann auch einfach fallen gelassen werden. Ja, dann haben Leute Implantate bekommen. Die haben dann auch gut funktioniert und haben gesagt, ja, wir entwickeln uns jetzt in eine andere Richtung und haben die einfach dann mit diesen Implantaten halt einfach fallen lassen. Also ich sehe diese Firma durchaus kritisch und ich will gar nicht sagen, dass ich da irgendwie feindlich der Innovation gegenüber bin, überhaupt nicht, aber könnte das nicht eine andere Firma machen, die nicht Neuralink ist, wo nicht Elon Musk mitmischt? Das wäre schön. Im Idealfall noch eine europäische. Aber jetzt träume ich wirklich.
Ja, da hast du recht. Ja, frag mal bei Zeiss nach oder sowas.
Ja, ja. Also auf jeden Fall spannend, wenn du jetzt diese Sachen hast und im Prinzip jegliche Art von Nerven nachbauen kannst oder von Reizen. Das wäre natürlich ist natürlich fantastisch. Ja, brauchen wir nicht reden. Ja. Das ist schon.
Ja.
Also wir sind kurz vor der Cyberpunk-Welt oder vor dem Cyberwar, je nachdem. Also irgendwas mit Cyber auf jeden Fall. Naja.
Cyber hört mich auch. Das stimmt. Und mir ging es auch nicht um Elon Musk. Ehrlich gesagt, da bin ich ja bei dir. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Da stimme ich dir in vielen Belangen zu. Du hast ja auch gemerkt, dass ich damit eingeleitet habe. Aber der Fortschritt bei der Technik ist natürlich schon phänomenal.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Aber könntest du dir vorstellen, so ein Nachtsichtgerät, du steigst nicht mehr auf irgendwelche Lego-Steine, weil du sie siehst in der Nacht, barfuß, schreiend durchs Haus, humpelnd danach, alles vorbei. Du läufst einfach durch und siehst, dass Mike Myers um die Ecke steht.
Ja, ja, ich weiß nicht, ob das so die Superkraft in Anführungszeichen wäre, die ich mir als erstes aussuchen würde, aber praktisch ist es natürlich schon, ja, keine Frage.
Was wäre denn deine Superkraft?
Das will ich jetzt. Da muss ich lange drüber nachdenken, Tobi. Nee. Das ist keine einfache Frage. Da gibt es sehr, sehr viele gute Antworten. Da muss ich länger drüber nachdenken. Lass uns das als Einstieg für die nächste Folge. Da muss ich jetzt eine Woche drüber nachdenken, was wäre meine Superkraft, wenn ich mir die aussuchen kann. Weil das kann ich nicht leichtfertig beantworten. Auf gar keinen Fall.
Ich bin gespannt.
Okay, danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.